Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm ein Dampfmaschinenmoment, von dem der Digitalexperte Roland Fiege heute bei uns im Programm sprach, in Bezug auf die künstliche Intelligenz.
Alle sprechen ja auch immer vom Fachkräftemangel. Wir werden diese Tools, diese Möglichkeiten einsetzen, ob das der Kundenservice ist, ob das die Erstellung von Inhalten angeht, ob das jetzt journalistische Webbeiträge, Blogbeiträge, bis hin auch zu Videos und anderen Dingen. Und das werden alle nutzen können. Das wird vollkommen alltäglich werden.
Ja, und das will auch Microsoft und hat dazu nun die Weichen gestellt mit der Integration des Textautomaten ChatGPT in seine Suchmaschine Bing. Und wie das genau aussehen soll, das hören wir gleich. Zunächst aber geht's ganz real in den Deutschen Bundestag, wo heute Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, nach seiner Reise in Washington Rede und Antwort stehen musste. Es ging um den transatlantischen Subventionsstreit. Jörg Münchenberg berichtet aus Berlin.
Konkrete Ergebnisse nach seiner Washington-Reise über den Inflation Reduction Act kann Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen zwar nicht vorweisen. Dennoch habe sich die Reise gelohnt, hatte Habeck schon in Washington betont. Es gehe um einen Prozess mit dem Ziel, dass europäische Unternehmen auch in Zukunft trotz des neuen 370 Milliarden Dollar schweren US-Förderprogramms zum Umbau in eine grüne Industrie nicht benachteiligt würden. An einem umfassenden Freihandelsabkommen, wie von der Union gefordert, hätten die USA allerdings kein Interesse, sagte Habeck heute bei der Befragung der Regierung im Bundestag.
Die amerikanische Seite strebt meiner Kenntnis nach kein Abkommen an, das Landwirtschaft, Dienstleistungen, Wasserleitungen, Zugänge und so weiter adressiert. Was allerdings erstrebenswert ist, und darüber wurde viel im Konkreten geredet, ist ein Abkommen über die grünen Industriegüter. Sowohl was die Standard- und die Normierung angeht, wie auch die gegenseitigen Marktzugänge. Und ich würde raten, dass wir uns darauf konzentrieren und die Debatte über Landwirtschaft außen vor lassen. Dann kommen wir sicherlich pragmatisch gut voran.
Konkret ist in Washington vereinbart worden, bei den geplanten Subventionen für grüne Technologien, die sowohl die USA als auch die EU planen, mehr Transparenz zu schaffen. Die Vergleichbarkeit könne dann auch zu Kompromissen führen, so das Kalkül des Wirtschaftsministers. Die EU-Kommission hat bereits erste Ideen als Antwort auf den Inflation Reduction Act präsentiert, darunter auch eine Lockerung der Beihilferegeln als auch schnellere Entscheidungsprozesse, wenn es um Förderprogramme geht. Die Richtung stimme, betonte Habeck heute, aber
es sind allerdings erst allgemeine Vorschläge. Im genaueren Hingucken gibt es doch viele Punkte, die nochmal nachgearbeitet, konkretisiert und aufbereitet werden müssen. Meiner Vorstellung nach wird das geschehen zwischen diesem Gipfel und dem Märzgipfel. Viel Zeit haben wir nicht, das nicht nur bei Vorschlägen und Strategien zu belassen, sondern konkret ins Werk zu setzen.
Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zum morgigen EU-Sondergipfel, auf dem der Inflation Reduction Act ebenfalls eine Rolle spielen wird, mehr Gelassenheit angemahnt. Es werde keine Deindustrialisierung in Europa geben, wie von manchen befürchtet. Zugleich betonte aber auch der Kanzler, die neuen US-Regeln dürften europäische Unternehmen nicht benachteiligen.
Wir setzen weiter auf freien und fairen Handel. Denn unter den Bedingungen einer Deglobalisierung kann die weltweit nötige Transformation hin zur Klimaneutralität nicht gelingen. Dafür braucht es fairen Wettbewerb. Darüber beraten wir mit unseren amerikanischen Freunden partnerschaftlich, gelassen und vertrauensvoll.
Die Opposition konnte das nicht überzeugen. Wäre das 2016 gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP mit den USA doch zustande gekommen, stünde Europa und damit auch Deutschland heute viel besser da, betonte Unionsfraktionschef Friedrich Merz.
Wir würden in Amerika genauso behandelt wie die Kanadier und die Mexikaner, hätten wahrscheinlich freien Zugang zum amerikanischen Markt. Und der Bundeswirtschaftsminister müsste nicht eine Bittstellerreise nach Washington machen, sondern könnte sich auf ein Abkommen stützen, mit dem wir eine vernünftige Handelspolitik mit den Vereinigten Staaten von Amerika hätten.
Absehbar ist, schnelle Lösungen wird es in diesem drohenden Handelskonflikt zwischen der EU und den USA eher nicht geben. Aber einen möglichen Subventionswettlauf wollen beide Seiten unbedingt vermeiden.
Das amerikanische Klimaprogramm war heute Thema im Deutschen Bundestag. Jörg Münchenberg berichtete. Um die deutsche Industrie beim klimafreundlichen Umbau zu unterstützen, will Habeck auch sogenannte Klimaschutzverträge auflegen mit Unternehmen, die mögliche Kostennachteile ausgleichen sollen. Das könnte teuer werden, warnt nun der wissenschaftliche Beirat seines Ministeriums. Ein Zusammenschluss von über 40 Fachleuten aus der Wissenschaft, die unabhängig arbeiten und die in ihrem heute vorgestellten Gutachten Experten noch weitere Ideen haben, wie der Staat die Dekarbonisierung vorantreiben kann. Ann-Kathrin Büsker dazu.
30% der Emissionen im Industriesektor kommen aus der Stahlproduktion. Sie gelten als vermeidbar, weil es fossilfreie Technologien gibt, die allerdings die Produktion derzeit teurer machen, auch weil der Umstieg finanziert werden muss. Wie kann der Staat nun durch politische Rahmenbedingungen diese Dekarbonisierung fördern? Der Wissenschaftliche Beirat im Wirtschafts- und Klimaministerium empfiehlt dafür in seinem heute vorgestellten Gutachten die Schaffung von grünen Leitmärkten, wie Professor Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim, in einer Pressekonferenz erläuterte. Das hieße,
dass der Staat Vorgaben macht, dass bei der Stahlverwendung eine bestimmte Menge grünen Stahl mit verwendet werden muss. Und das kann man sozusagen auf der ersten Ebene für den Staat selber sagen, dass er in seiner eigenen Beschaffung grünen Stahl vorgibt, Züge, Brücken, statisches Gebäude. Aber er kann es auch für Sektoren vorschreiben, also zum Beispiel Kraftfahrzeuge, weiße Ware.
Dafür, was grüner Stahl ist, bräuchte es eine klare Definition. Der Beirat empfiehlt hier, den Vorschlägen der Internationalen Energieagentur zu folgen. Klare, international gültige Definitionen hätten den Vorteil,
dass man diesen grün produzierten Stahl einzeln zertifizieren kann. Dann würde man einen getrennten Markt für diese Zertifikate schaffen, sodass, wenn die Auflage ist, 20% Grünstahl zu verwenden, dann kann auch jemand 10% verwenden und muss dann noch die 10% Zertifikate hinzukaufen.
So Wambach. Auf diese Weise würde Wettbewerb aufrechterhalten. Für die Industrie würde es sich weiterhin lohnen, möglichst kosteneffizient zu produzieren, möglicherweise sogar Wege zu finden, ganz auf Stahl zu verzichten. Dies sehen die Fachleute beim zweiten analysierten Instrument weniger gegeben, den Klimaschutzverträgen. Diese möchte das grün geführte Wirtschaftsministerium eigentlich in diesem Jahr in die Umsetzung bringen. Die Idee dahinter ist, Unternehmen gegen steigende Kosten abzusichern, so Klaus Schmidt, VWL-Professor an der LMU München und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates.
Und die Idee der Klimaschutzverträge ist jetzt, dass der Staat die Kostendifferenz zwischen den traditionellen Hochofenroutenverfahren und dem klimafreundlichen Direktreduktionsverfahren ausgleicht, indem er den Unternehmen eine Subvention pro Tonne eingesparten CO2 zahlt.
Die Klimaschutzverträge seien zwar gut für die Einführung neuer Verfahren, um diese quasi zu pushen. Sie erschwerten aber den Marktzugang, weil nur ausgewählte Unternehmen davon profitieren könnten. Dazu legten sie die Kosten für das Produkt auf die Steuerzahlenden um, nicht auf den Verbrauchenden.
Zweites Problem ist, dass die Unternehmen ihre eigenen Kosten sehr viel besser kennen als der Staat. Der Staat muss aber sehr genau abschätzen, wie sich diese Kosten in den nächsten 15 Jahren entwickeln werden. Und das wird mit Sicherheit dazu führen, dass es hier zu einer Überförderung der Unternehmen führt.
Innerhalb der Ampelkoalition sind die Klimaschutzverträge auch durchaus umstritten. So hatte die FDP diese etwa beim Ausbau der Offshore-Windenergie verhindert.
Über das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats im Wirtschaftsministerium an Katrin Büsker. Der Arbeitsmarkt hat sich in der Pandemie stark gewandelt. Nicht nur, dass in vielen Unternehmen regelmäßig jetzt von zu Hause aus gearbeitet wird, sondern auch, dass viele Büros auch aus einem anderen Grund leer bleiben, nämlich weil Arbeitskräfte fehlen. Dass Arbeitgeber inzwischen in einigen Branchen buhlen müssen um ihre Beschäftigten, hat auch Auswirkungen auf die Art der Auseinandersetzung in der Arbeitswelt. Rechtsstreitigkeiten nehmen ab, berichtet heute die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt, der Henry Bernhard zugehört hat.
Es ist eigentlich ein Jammern auf sehr hohem Niveau. Uns geht es gut und wir können schnell entscheiden.
Mit diesen Worten beendete die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts Inken Gallner die Jahrespressekonferenz. Es gab im vergangenen Jahr deutlich weniger Fälle, die von den Landesarbeitsgerichten ans Bundesarbeitsgericht gelangten.
Die gute Konjunktur und auch das Kurzarbeitergeld jetzt während der Pandemie hat ja möglicherweise dazu geführt, dass wir eben es nicht mit Kündigungswellen zu tun bekommen haben. Und auch übrigens die demografische Krise. Also wir wissen ja, dass es einfach relativ wenige Fachkräfte gibt, sodass gar nicht mehr so oft gestritten wird. Wenn eine arbeitgeberseitige Kündigung erklärt wird, dann nimmt das der Betroffene ja manchmal oder häufiger offenbar hin und sagt dann einfach, ich suche mir einen anderen Arbeitgeber.
Aber es gäbe aus sehr ähnlichen Gründen auch mehr Klagen von Menschen, die sich von ihrem Arbeitgeber diskriminiert fühlten, so Gallner.
Das ist etwas, was mich eigentlich hoffnungsfroh stimmt. dass sich diskriminiert fühlende Menschen dazu durchringen, zu klagen, und zwar durch drei Instanzen, hat vielleicht etwas damit zu tun, dass wir im Augenblick einen Beschäftigtenmarkt haben und dass wir auch wirklich eine gute Konjunktur haben.
Zum Urlaubsrecht habe man im vergangenen Jahr wichtige Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in deutsche Rechtsprechung überführt. Urlaubsansprüche kranker Arbeitnehmer würden nun nicht so schnell verjähren wie bisher. Bei den Fällen im Zusammenhang mit Corona sieht Gallner die meisten Themen abgearbeitet. Entscheidungen zur Maskenpflicht, zur Testpflicht, zur Unpfändbarkeit von Erschwerniszuschlägen im Zusammenhang mit der Pandemie hat das Bundesarbeitsgericht getroffen. Da sei nicht mehr viel zu erwarten.
Ich finde, es ist gut gelaufen. Also da haben sowohl die Arbeitsvertragsparteien als auch die Betriebsparteien als auch die Sozialpartner wirklich gut zusammengearbeitet. Und da sind einfach sehr unkomplizierte Lösungen schon zu Beginn der Pandemie gefunden worden, die wir uns früher nicht hätten denken können. Dass wir so von der Präsenzkultur wegkommen und ins Homeoffice gehen können und solche Dinge.
In diesem Jahr seien mehrere wegweisende Entscheidungen zur Bezahlung von Nachtarbeit zu erwarten. Fast die Hälfte der anstehenden Fälle betrifft Nachtarbeitszuschläge. In allen drei Instanzen der deutschen Arbeitsgerichte seien 6.000 Verfahren zur Nachtarbeit anhängig. Gestritten wird etwa über die Frage, ob gelegentliche und regelmäßige Nachtarbeit unterschiedlich bezahlt werden dürfen.
Diese Fälle sind natürlich tarifpolitisch ungemein aufgeladen, das kann man nicht anders sagen, weil sich das individuelle Gleichheitsgrundrecht, das Grundgesetz und die Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie des Artikels 9 Absatz 3 Grundgesetz gegenüberstehen.
Aufgeladen sei auch die Diskussion um die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung vom letzten Jahr, so Inken Gallner. Auch wenn der Bundestag noch eine gesetzliche Regelung erarbeiten will, müssten Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer angestellten Mitarbeiter schon jetzt erfassen.
Die Bilanz des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt im Beitrag von Henry Bernhard. Die große Pleitewelle ist bislang ausgeblieben und auch wenn das Risiko fauler Kredite in den Bankbilanzen noch nicht ganz verschwunden ist, hierzulande haben die großen Finanzinstitute gerade einen Lauf. Nicht nur die Deutsche Bank hat letzte Woche den höchsten Gewinn seit 15 Jahren gemeldet, auch die Commerzbank wird wohl demnächst wieder in den DAX zurückkehren. Und auch für die Eurozone gaben die EZB-Banken Aufseher, die 113 größten Institute im Blick haben, heute Entwarnung. Aus Frankfurt, Brigitte Scholtes.
Die großen Banken im Euroraum sind stabil. Das schätzt zumindest die EZB-Bankenaufsicht, die einmal im Jahr überprüft, ob die Banken mehr Kapital vorhalten sollten, damit sie widerstandsfähig genug seien gegen mögliche Herausforderungen. Andrea Enria, Chef der Aufsichtsbehörde, fasst das so zusammen. Das Jahr war geprägt von den makrofinanziellen und politischen Auswirkungen des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine. Denn das hatte ein dauerhaft hohes Inflationsniveau zur Folge und geldpolitische Bedingungen, die sich schnell normalisiert haben. Dadurch haben die großen Banken einen Schub für ihre Profitabilität erhalten, denn solche Zinsspannen hat es seit mehr als einem Jahrzehnt nicht gegeben. Die Kapital- und Liquiditätspositionen dieser Banken blieben sehr solide und die Qualität ihrer Aktiva hat sich weiter verbessert.
And asset quality kept improving.
Die Kapitalanforderungen lassen die Aufseher deshalb fast unverändert. Doch einzelne Banken hätten schon stärker die Folgen des Kriegs gespürt, schildert Enria.
During the war,
während des Kriegs gab es Banken, die IT-Zentren in Russland betrieben. Die waren zuständig für den gesamten Konzern weltweit. Sie mussten große Anstrengungen unternehmen, damit sie ihre Mitarbeiter herausholen und die IT absichern konnten. Denn nur so konnte eine Ansteckung der gesamten Gruppe vermieden werden.
To avoid contamination of the rest of the group.
Insgesamt aber sei das System trotz der schlechteren Wirtschaftsentwicklung stabil. Dass die Banken trotzdem noch so viel Kapital vorhalten sollen, das erklärt Enria mit einigen anderen Schwachstellen bei den Finanzinstituten.
The key factor pulling
die positive Einschätzung der Bankenaufsicht hat vor allem ein Schlüsselfaktor etwas gedämpft, nämlich die beständige Schwäche bei den internen Kontrollen. Die haben wir bei den Kontrollsystemen vorgefunden, ebenso bei der Zusammensetzung der Vorstände, auch im Hinblick auf Diversität und schließlich auch beim Risikomanagement in der Compliance und bei internen Funktionen. Außerdem haben wir uns auf die Schwierigkeiten in der IT-Landschaft konzentriert, vor allem auf die, die von Bedeutung sind für das Risikomanagement.
for risk management.
Neben den genannten Risiken will die EZB-Aufsicht die Banken in diesem Jahr auch bei den strukturellen Veränderungen wie der Digitalisierung und der Umstellung auf nachhaltige Geldanlagen unterstützen.
Aus Frankfurt, Brigitte Scholtes. Wenn wir etwas im Internet suchen, dann googeln wir in der Regel. Das heißt, wir benutzen die Suchmaschine Google und eben nicht Bing, die von Microsoft. Bing kommt gerade mal auf einen Marktanteil von geschätzt 2-6%. Das könnte sich bald ändern mit einer neuen Version der Suchmaschine, die sich künstliche Intelligenz zunutze macht in Form des Textautomaten ChatGPT, der nicht nur Links, sondern ganze Texte ausspuckt und seit Monaten viele NutzerInnen in seinen Bann zieht und den Konkurrenten Google gehörig unter Zugzwang setzt. Gestern hat Microsoft die neue aufgerüstete Suchmaschine vorgestellt. Marco Schuler war dabei.
Für Microsoft-Chef Satya Nadella ist mit dem Einzug von KI-Technologie ein neuer Tag bei der Internetsuche angebrochen.
It's a new day in search. It's a new paradigm for search. Rapid innovation is going to come. In fact, a race starts today.
Es sei ein neues Konzept, das die Innovation im Netz beschleunigen werde. Heute habe ein Wettlauf begonnen, so Nadella. Wen der Microsoft-Chef damit meint, ist klar, es ist Konkurrent Google. Vorerst aber hat sich Microsoft an die Spitze der Bewegung gesetzt. Das liegt auch daran, dass der Softwarekonzern seine Partnerschaft mit OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, ausgebaut und kürzlich weitere 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen investiert hat. Diese Technologie wird künftig alle Softwarekategorien verändern. Wer mit Bing im Internet sucht, bekommt künftig ein größeres Eingabefeld präsentiert. Es soll signalisieren, dass man vollständige Sätze verwenden kann. Microsoft-Vize Yusuf Mehdi erklärt, man habe auch den Edge-Browser mit KI-Fähigkeiten ausgestattet. Außerdem könne man sich mit der Suchmaschine nun unterhalten. So wolle man zum Co-Piloten bei der Internetsuche werden, sagt Mehdi. Dank unserer fantastischen Partnerschaft mit dem brillanten Team von OpenAI arbeitet Bing mit dem Sprachmodell der nächsten Generation. Es ist viel leistungsfähiger als ChatGPT und speziell auf die Suche zugeschnitten. Einer der Kritikpunkte an ChatGPT war bislang, dass die Anwendung mit Daten trainiert wurde, die nur bis zum Jahr 2021 reichen. Jetzt basierten die Ergebnisse auf aktuellen Daten, teilt Microsoft mit. Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen künstliche Intelligenz künftig tief in sein Cloud-Angebot Azure integrieren wird. Unternehmen könnten dann KI firmenintern einsetzen, zum Beispiel um automatisiert Geschäftsberichte oder Protokolle zu verfassen. KI wird auch im Windows-Betriebssystem Einzug halten. So kann man mit der Bing-Suche zum Beispiel den Befehl geben, eine Zusammenfassung des Ergebnisses in Form einer E-Mail an Freunde oder Kollegen zu verfassen. Carolina Milanesi ist Analystin und beobachtet seit vielen Jahren die Tech-Konzerne. Ihr Urteil über das neue Microsoft-Angebot? Ich glaube, wir haben den ersten Schritt zu einer anderen Art der Suche und des Konsums von Inhalten gemacht. Im Moment stellt Microsoft beide Suchergebnisse nebeneinander zur Verfügung. Entscheidend wird im Wettbewerb künftig sein, dass die KI-Anwendung in der Lage ist, meine Frage richtig zu verstehen. Das muss verfeinert werden. Frederic Ladinois vom US-Branchendienst TechCrunch hält die neue Suche für epochal. Zugleich warnt er aber vor den wirtschaftlichen Folgen, vor allem für die Anbieter von Inhalten.
Denn wenn ich jetzt plötzlich suche auf Bing, vielleicht irgendwann auch mal auf Google und anderen Plattformen, dann gehe ich nicht mehr auf die Internetseiten, auf die ich vorher gegangen bin. Dann, wenn jetzt mir die Maschine sagt, mir ein Kochrezept gibt oder die letzten Spielergebnisse aus der Bundesliga, dann habe ich die direkt da drin. Dann gehe ich nicht mehr auf die Seiten, auf die ich vorher gegangen bin. Und das ist ein riesiger Unterschied, denn die Seiten leben davon, dass die Leute drauf auf diese Links klicken von Bing, von Google, von anderen Suchmaschinen.
Sagt der Tech-Journalist im Beitrag von Markus Schuler. Und wir bleiben im Internet und Webseiten, die zum Teil für mittlere und kleinere Firmen auch von IONOS gepflegt werden, einer Tochter des Internetkonzerns United Internet. IONOS hat heute den Sprung an die Börse gewagt als erstes Unternehmen in diesem Jahr. Ob das gelungen ist, das hören wir gleich, aber zunächst stellt uns Bianca von der Au den Börsenneuling vor.
Die Geschichte ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Der CEO von IONOS war schon 1995 als Werkstudent an der Gründung des Unternehmens beteiligt. Mittlerweile hat IONOS europaweit 6 Millionen Kunden. Und nun bringt Mitgründer Achim Weiß den Anbieter von Webhosting und Datencloud-Dienstleistungen an die Frankfurter Börse. Da schließt sich ein Kreis.
Und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind an der Börse nach 25 Jahren Firmengeschichte. Ein sehr wichtiges Ereignis für uns und wir freuen uns natürlich sehr.
Ihren Ursprung hat die Geschichte im badischen Karlsruhe. 1995 gründete Achim Weiß die damalige Firma Schlund und Partner mit. Das Unternehmen machte sich im sogenannten Webhosting einen Namen, also der Bereitstellung und Pflege von Webseiten und Homepages. 1998 wurde das Unternehmen von 1&1 übernommen und ging später dann in der Holding United Internet AG auf. Durch den Börsengang wird IONOS aus der Dachgesellschaft herausgelöst. Die bleibt vorerst aber größter Aktionär. Den Erfolg des Geschäftsmodells von IONOS erklärt Achim Weiß so.
Solides Arbeiten, ja. 6 Millionen Kunden. Wir stellen einen wunderbaren Service zur Verfügung und gute Produkte, die der Mittelstand einfach braucht, zu einem sehr vernünftigen Preis. Das ist einfach Qualität, die wir abliefern und das sehr konstant über sehr viele Jahre und das macht am Schluss den Erfolg aus.
Nach eigenen Angaben ist IONOS der führende Anbieter in Europa für Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Gerade in der Cloud-Sparte sieht das Unternehmen großes Wachstumspotenzial und Konzernchef Weiß scheut selbst den Vergleich mit den US-Tech-Giganten nicht.
Wir nennen die Hyperscaler, ja, die Google, Microsoft und AWS, ja, Amazon. Das sind natürlich wichtige Konkurrenten für uns. Aber es ist ja andersrum. Ja, die sind ja schon lang vor uns da gewesen. Wir sind jetzt der Neue und haben schon 100 Millionen Umsatz in dem Bereich. Ja, deswegen denke ich, dass wir da eine absolut gute Position hier haben.
Wobei 100 Millionen Euro verglichen mit den 80 Milliarden Dollar, die Amazons Cloud-Sparte vergangenes Jahr weltweit umgesetzt hat, verhältnismäßig klein sind. Aber IONOS hat gegenüber den amerikanischen Konzernen einen entscheidenden Vorteil, den strengeren Datenschutz. Von den 32 Rechnern, die IONOS betreibt, ist der Großteil in Europa und unterliegt damit der EU-Datenschutzrichtlinie. Das dürfte für viele Firmen und Behörden immer wichtiger werden.
Soweit Bianca von der Au und damit schalten wir zu Klaus-Rainer Jakisch in den Frankfurter Börsensaal. Wie ist denn der erste Börsengang 2023 gelaufen?
Ja, schon ein bisschen enttäuschend. Allzu viel Euphorie hatte es ohnehin nicht gegeben, weil nur wenig Aktien im Streubesitz sind und es auch zunächst keine Dividende geben wird. Aber das Papier notierte gleich zum Anfang unter dem Ausgabepreis von 18,50 Euro, rutschte dann unter 18 Euro, steht jetzt bei 17,79 Euro. Das ist gleich am ersten Tag ein Minus von über 3%.
Microsoft bläst mit ChatGPT zum Angriff auf Google. Auch darüber haben wir berichtet. Wie kommt denn das an der Börse an?
Das kommt sehr gut an. Die Aktie heute den ganzen Tag gefragt mit einem Plus von 2,5%. Die Google-Mutter Alphabet verliert hingegen kräftig über 8% Minus im Moment.
Und dann schauen wir mal in den DAX. Da gibt es ja einige Bilanzeckdaten zu sortieren heute.
In der Tat, E.ON zum Beispiel, der Energieriese, hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Auch wegen höherer Einnahmen aus der Atomkraft. Nach vorläufigen Berechnungen gibt es einen bereinigten Betriebsgewinn von etwa 8 Milliarden Euro, deutlich mehr als erwartet. Auch der Nettogewinn dürfte in der oberen Kategorie, am oberen Ende der Prognose liegen. Die E.ON-Aktie heute gefragt mit einem Plus von 1,7%. Und ebenfalls gab es heute Eckdaten von VW. Der Betriebsgewinn dort ist um rund 12,5% gestiegen im vergangenen Jahr. Aber der Zufluss an Barmitteln, der hat die Erwartungen deutlich verfehlt. Das haben die Anleger gar nicht gerne gesehen. Die VW-Aktie mit einem Minus von 1,7%.
Flugchaos gab es ja schon im letzten Jahr und auch in diesem Jahr warnt die Luftverkehrsbranche vor neuen Problemen. Worum geht's da?
Da geht es vor allem darum, dass man von größeren Beschränkungen des Luftraumes ausgeht, weil es im Sommer ein großes Manöver der NATO geben wird. Und das sieht man natürlich gar nicht gerne. Allerdings geht man insgesamt von einem Wachstum der Branche aus. Deshalb steigt auch die Lufthansa mit 0,4%.
Was macht der DAX heute?
Der DAX ist im Plus, steht bei 15.407 Punkten und 87 Punkte mehr als gestern.
Und was tut sich am Devisenmarkt?
Der Euro hat sich erholt, steht bei einem Dollar 0,735. Die Umlaufrendite ist gestiegen auf 2,35%. Und gestiegen ist auch das Gold. Die Unze Feingold, sie kostet im Moment 1.872 Dollar und 75 Cent.
Börseninformationen waren das von Klaus-Rainer Jakisch. Vielen Dank nach Frankfurt. Die große Vermeer-Ausstellung in Amsterdam ist gleich eines der Themen bei den Kollegen und Kolleginnen von Kultur heute. Maja Elmreich wird dann am Mikrofon sein. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.